Alle Jahre wieder meldet sich da Andreas und auch dieses Jahr. Ich habe liebe Grüße mitgebracht von der Tittmoninger Gemeinde, vor allem von der Edith Brundl, die hatte gestern Geburtstag. Die lässt die Gemeinde ganz besonders an und wir grüßen alle, die sie noch kennen. Der Rudolf Augstein, das war früher der Herausgeber vom Spiegelmagazin, der hat in Berlin einmal einen geschichtsträchtigen Vortrag gehalten. Mittlerweile lebt er ja nicht mehr. Aber der Vortrag war zum Thema, so stelle ich mir einen echten Christen vor. Ich weiß nicht, was der Rudolf Augstein damals gesagt hat in seinem Vortrag und wie er sich einen echten Christen vorstellt, aber wie stellst du dir einen echten Christen vor? Mir kommt es manchmal so vor, wir haben jetzt Lieder gesungen zur Ehre des Herrn und schweben manchmal auf in höheren Sphären ein bisschen und das Ganze dann herunter transformieren auf unsere Ebene, auf unserem Alltag, denke ich, ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann werden Schwerter zu Pflugscharen gemacht und dann sind wir Helden mit Pflugscharen, ja, aber irgendwie kommt es mir so vor, die Helden in der Bibel sind ganz anders gestrickt, als wie die Helden, die wir kennen aus unseren Filmen oder in dieser Welt. Ich möchte im zweiten Korintherbrief schauen, weil sich dort der Apostel Paulus gegen die Korinther wehren muss. Seine Autorität ist in Frage gestellt. Und sie sagen, der Paulus ist ja gar kein echter Christ. Der macht uns ja nur was vor. Und jetzt schreibt der Paulus an die Korinther, den zweiten Korintherbrief, er hat schon drei Briefe vorher geschrieben, und ich bin erstaunt, wie der Paulus das macht. Es geht nicht darum, dass er jetzt verletzt wäre, weil er beleidigt worden ist oder weil er in die Ecke gestellt wird, sondern er weiß genau, es geht um die Ehre Gottes. Und wenn er abgelehnt wird, dann wird seine Schrift abgelehnt, sein Brief abgelehnt und er weiß genau, er ist autorisiert von Gott. Es geht letztendlich um das Evangelium, das Paulus verkündigt hat. Und ich habe mich deswegen für das Thema entschieden, weil ich gestern Nacht zum 9 immer noch nicht wusste, was ich in Burghausen predigen werde. Dann habe ich ein bisschen im Internet gespickt auf eurer Homepage. Und sowohl der Andreas wie der Arthur haben die letzten Mal über Einheit gepredigt. Und dann habe ich gedacht, das waren jetzt zwei Predigten, aller Dinge, guten Dinge sind drei. Jetzt setze ich noch eins vielleicht oben drauf, wenn es nicht ganz konkret um Einheit geht, aber schon irgendwie um diesen Themenbereich. Ich lese in 2. Korinther Kapitel 10 erst einmal die ersten zwei Verse, obwohl es mir nicht um die geht. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und der Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend aber mutig gegen euch. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss, in der Zuversicht, mit der ich entschlossen, gegen etliche aufzutreten, gedenke, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Und dann sagt er, wir wandeln zwar nach dem Fleisch, aber wir kämpfen nicht nach Art des Fleisches. Also in diesen zwei Versen bringen die Korinther, stecken schon zwei Anschuldigungen drin, die sie gegen den Paulus bringen. Die erste Anschuldigung ist, dass sie sagen, der ist feige. Wenn er Briefe schreibt, dann nimmt er schreist er die Klappe auf und ist mutig und liest uns die Leviten, aber wenn er persönlich da ist, dann ist er irgendwie so ein kleines Kuscheltier, so ein Schwamm, der lässt sich drücken. Wenn er weg ist, dann ist er wie ein trockener Schwamm, hart, und wenn er da ist, dann ist er wie so ein weicher, feuchter Schwamm, er lässt sich drücken. Und die Antwort von Paulus ist in Vers 2, ich kann auch anders, wenn ihr es herausfordert. Er ist wie so ein guter Polizist, der zwar eine Waffe hat, aber möglichst nicht zur Waffe greifen möchte. Nur im äußersten Notfall. Und Paulus sagt, wenn ihr es herausfordert, ich könnte schon. Und der zweite Vorwurf, er wandelt im Fleisch, da antwortet der Paulus drauf, ja, ich wandle schon im Fleisch. Weil ich lebe in einem zerbrechlichen Körper, sagt in 2. Korinther 5, in einem schwachen Körper und ich werde Fehler machen und ich versage oft. Aber kämpfen, tue ich nicht nach Art des Fleisches. Ich schmiede keine Intrigen, ich versuche mich nicht irgendwie höher zu stellen, um andere niederzumachen. Ich versuche nicht hintenrum zu reden und irgendwie Gruppen zu fördern. So mache ich das nicht. Und so machen es die Gegner von Paulus. Die haben sich in die Gemeinde in Korinth eingeschlichen. Der Paulus war 1,5 Jahre dort, hat die Gemeinde gegründet. Er war weg und jetzt kommen andere und versuchen, die Gemeinde zu infiltrieren. Also die ersten zwei Punkte, die sind jetzt nicht meine Punkte, sind bei der Predigt geistliche Autorität. Ein echter Christ zeigt sich in seiner Sanftmut. Und ein echter Christ zeigt sich im Kampf mit geistlichen Waffen. Im Prinzip sagt er, Menschen gegenüber sollen wir sanftmütig sein. Und wenn es um die Wahrheit geht, sollen wir kämpferisch sein. Und bei uns ist es oft umgekehrt, oder? Wir zeigen uns kämpferisch gegen Menschen, dem zeige ich schon. Und wenn es um die Wahrheit geht, dann werden wir schwammig. Da kann man auch Kompromisse machen. Was sind die Kennzeichen eines geistlichen Christen, einer gesunden Autorität? Das Thema wird jetzt fortgesetzt in Kapitel 10, Vers 12 bis 18. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständig, indem sie sich an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Denn wir strecken uns nicht zu weit aus, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Wir sind ja auch mit dem Evangelium von Christus bis zu euch gekommen. Wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund der Arbeiten anderer. Wir aber haben die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen, unserem Wirkungskreis gemäß, um das Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkündigen und uns nicht im Wirkungskreis eines anderen Ruhm zu holen, wo die Arbeit schon getan ist. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Der Text zeigt uns drei Fehlverhalten. Dreimal V. Vergleichen, vermessen und verehren, nämlich sich selbst verehren. Und der Paulus möchte sagen, das geht gar nicht in der Gemeinde. Das erste ist Vergleichen, vergleiche dich nicht mit anderen. Vers 12. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständig, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Der Paulus sagt, so viel Kühnheit bringen wir nicht auf. Solche Überflieger sind wir nicht, dass wir es wagen könnten, uns mit diesen Leuten bei euch zu vergleichen. Solche Helden sind wir nicht. So bedeutend sind wir nicht, dass wir uns auch so empfehlen könnten. Und er sagt es ironisch, weil im gleichen Satz ist ein Satzteil versteckt, wo er sagt, sie sind unverständig. Sie verstehen etwas nicht. Wer sich mit anderen vergleicht und sich dadurch selber empfiehlt, ist einfach nur dumm. So hoch abheben, so hoch kann ich nicht hinaus, sagt Paulus. Mit wem vergleichst du dich denn in deinem Leben? Also wenn du dich mit anderen Menschen vergleichen solltest, was ich jetzt bei euch ja nicht vermute, weil es nicht vorkommt, mit welchen Menschen vergleichst du dich dann? Mit solchen, die weniger für den Herrn tun als du? Oder vergleichst du dich eher mit den Geschwistern, die sich aufopfern für den Herrn als du, wo du denkst, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben? Ab und zu beschwert sich bei uns einer in der Gemeinde, der kommt dann zu mir und sagt, die anderen würdigen und merken das gar nicht, was ich alles tue in der Gemeinde. Ein paar wenige hängen sich voll rein und die anderen stehen nur rum und konsumieren nur. Und ich frage mich dann immer, warum regt er sich denn auf? Er regt sich auf, weil er seinen Einsatz mit denen vergleicht, die weniger tun als er und nicht mit denen, die noch mehr tun. Und das ist nicht nur unklug, es macht krank. Weil entweder macht es dich stolz oder depressiv. Je nachdem, mit wem du dich vergleichst. Und wenn du nur dich selber oder deine Clique zum Maßstab aller Dinge machst, dann ist eines klar, dann hast du im Prinzip immer recht. Dann gibt es da keine Möglichkeit zur Verbesserung, denn du selber bist ja schon der Maßstab aller Dinge. Und so ähnlich kommt es mir bei diesen Leuten in der Korinthergemeinde vor, die haben da so eine Elite-Clique, die machen sich zum Maßstab für geistliches Leben und sie gleichen damit sehr stark den Pharisäern und Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus. Und eigentlich hätten das die anderen Geschwister in Korinth ja riechen müssen, weil Selbstlob stinkt, oder? Warum riechen sie das nicht? Paulus sagt, wir wagen es nicht, uns denen gleichzustellen, die sich selbst empfehlen und sich selbst mit sich selbst vergleichen. Damit geht er konform mit Sprüche 27, Vers 2, wo es heißt, mag dich ein anderer loben, doch nicht dein eigener Mund, ein Fremder mag dich rühmen, doch nicht deine eigenen Lippen. Wie ist es bei dir? Redest du gern von dir selber? Nein. Wir verpacken das ein bisschen anders, gell? Wir sagen dann auch, so wie der das macht, so könnte ich das nie. Oder vergleichen wir uns als Gemeinden vielleicht auch manchmal? Ja, so wie die das machen, ist das überhaupt noch bibeltreu? Redest du gern über dich selber, über deine Stärken? Oder redest du lieber über die Stärken anderer? Gibst du gerne zu, dass andere viel besser sind in vielen Bereichen? Bist du bereit, von den anderen zu lernen? Machst du dich mehr, als du in Wirklichkeit bist? Vergleichst du dich lieber mit denen, die schlechter abschneiden in deinen Augen als du selbst? Das Vergleichen ist ein so weitreichendes Problem, dass es den Menschen den Zugang zum Himmel verbaut. Verstehst du, wie ich das meine? Wir gehen mit der Jugend, ich bin ja jetzt nicht mehr Jugendleiter, aber im Mai, da ist immer Wahlfahrt in Altötting und dann gehen wir wir gehen nicht Wahlfahrten, aber wir machen Fragebogenaktion, wenn in Altötting der ganze Platz voll ist mit Wahlfahrern. Dann haben wir Fragen, unterschiedlicher Art, je nachdem, wen wir vor uns haben. Aber zum Schluss kommen immer die zwei diagnostischen Fragen. Die erste Frage heißt, sind Sie sicher, dass Sie das ewige Leben haben? Fast zu 100% die Antwort, die kommt, nein, da kann man sich ja nicht sicher sein. Die zweite diagnostische Frage, angenommen, Sie müssten heute sterben, was ich Ihnen nicht wünsche, und jetzt würden Sie vor Gott stehen und Gott würde Sie oder dich jetzt fragen, warum soll ich dich zu mir in den Himmel lassen? Was würdest du antworten? Wisst ihr, was zur Antwort kommt? Auch wieder fast zu 100%. Gott wird mich schon in den Himmel hineinlassen, denn es gibt ja noch im Vergleich viel schlechtere Menschen als mich. Ich bin ja kein Verbrecher. Vergleich. Man vergleicht sich mit anderen Menschen und denkt, ja, so schlecht schneide ich im Vergleich zu anderen ja nicht ab, also werde ich schon irgendwie in den Himmel kommen. Aber Gott setzt bei uns einen anderen Maßstab an. Und dazu kommt der Paulus als nächstes, es steht jetzt nicht so definitiv in dem Vers, Aber da möchte ich ein bisschen abschweifen, Vers 13. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Was kennzeichnet einen echten Christen, eine gesunde geistliche Autorität? Erstens, vergleiche dich nicht mit anderen. Zweitens, beurteile dich angemessen. Das heißt, nach dem Maßstab Gottes. Paulus sagt, wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß, das Gott uns zumisst. Das Wort, das hier für Maß steht, heißt Kanon. Und all die Bücher hier zwischen den zwei Buchdeckeln bezeichnen wir als Christen Kanon. Das heißt, diese Bücher hier, in diesem Buch zusammengefasst, sind für uns maßgebend. Gott setzt den Maßstab. Und die Bibel sagt, er selber ist der Maßstab für unser Leben. Ich weiß nicht, ob bei dir das schon mal vorgekommen ist. Bei mir letztens auf dem Dachboden haben wir USB-Platten verlegt. Und dann gehst du hin, kommst mit deinem Meterstab und legst Mist aus. Und okay, 1,20 Meter. Dann gehst du hin zur Schneidemaschine, hast du da wieder deinen Meterstab und misst da aus und dann schneidest das Brett ab auf 1,20 Meter und dann gehst du zurück und merkst, es ist 20 Meter zu lang. Was ist passiert? 20 Meter, 20 Zentimeter. Genau, du hast das erste Glied nicht ausgeklappt beim Messen. Und dann kommt natürlich was anderes raus. Dein Maß hat sozusagen nicht bei 0 angefangen, sondern bei 20. Und so eine Vermessenheit gibt es auch bei uns Menschen. Ein Lieblingsbeispiel für mich ist immer, das kommt immer wieder in Predigten vor, ist das Gleichnis in Lukas Kapitel 18, Vers 9. Jesus aber sagte auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, sich also vergleichen, folgendes Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete so bei sich selbst. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt dann, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Merkt ihr, was der Unterschied ist zwischen diesen beiden Männern? Der eine, der Pharisäer, setzt seinen Maßstab ganz verkehrt an. Er klappt sozusagen die ersten Glieder gleich gar nicht aus und fängt bei 100 an zu messen. Und dann kommt natürlich am Ende viel was Größeres raus, als es der Wirklichkeit entspricht. Und seine Selbsteinschätzung ist vermessen. Er vergleicht sich mit anderen Menschen, aber auf diese Weise kommt keiner zu Gott. Und der zweite, der Zöllner, der klappt mit zittrigen Händen seine Messlatte auf und dann neigt er seinen Kopf und sagt, Herr, ich stehe auf Null. Und damit sagt der Herr, ich bin eine Null. Ich habe nichts, was ich dir irgendwie vorweisen könnte. Das ist mein Leben, das ist real life, oder? Was ist der richtige Maßstab? Nicht dein Nachbar, nicht dein Papa, nicht dein Arbeitskollege, nicht irgendjemand hier im Raum, sondern Gott ist der Maßstab. Ich habe meinen Meterstab nicht mehr gefunden, ein Jugendlicher hat mir einen geschenkt, da steht dann drauf, Gott ist der Maßstab. Jetzt müsst ihr mit irgendeiner billigen Werbung euch zufriedenstellen. Also vor 150 Jahren gab es mal eine Geschichte, die wurde aufgeschrieben. Da war ein Fabrikangestellter, der ging Tag für Tag, also das ist schon 150 Jahre her, heute geht das nicht mehr so, aber der ging Tag für Tag am Schaufenster von einem Uhrmacher vorbei. Und er bleibt jedes Mal bei diesem Schaufenster stehen, holt seine Taschenuhr raus und stellt seine Uhrzeit nach der Zeit in der Wanduhr, die da im Schaufenster steht. Das macht er jeden Tag. Und nach Wochen kommt irgendwann einmal der Uhrmacher heraus und fragt den jungen Mann, was er da jeden Morgen macht. Und der sagt ein bisschen verlegen, also ich arbeite da drüben in der Fabrik und ich habe als Arbeitnehmer die Aufgabe, jeden Nachmittag um 16 Uhr die Glocke zu bimmeln zum Schichtwechsel, damit die Leute wissen, dass sie wechseln sollen. Aber meine Uhr tickt nicht richtig und deswegen synchronisiere ich sie jeden Morgen nach ihrer Wanduhr hier im Schaufenster. Der Uhrmacher sagt, jetzt haben wir doch ein bisschen ein größeres Problem. Und er sagt, meine Uhr tickt nämlich auch nicht richtig. Und ich stelle meine Wanduhr in meinem Schaufenster jeden Tag um 16 Uhr nach der Glocke, die in der Fabrik bimmelt. Was passiert, wenn zwei Uhren, die beide nicht richtig ticken, wenn die sich gegenseitig korrigieren? Wie löst man das Problem? Man braucht eine Uhr, die richtig tickt. Und diese Pseudo-Apostel in der Korinthergemeinde, die hatten zwar eine super Meinung von sich selber, aber allein schon deswegen ticken sie falsch. Du kannst dein Leben nicht messen an anderen Menschen, sondern nur an Gott. Deswegen sagt Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 48, deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und wenn du dich schon mit jemandem vergleichen willst, dann vergleich dich doch mit Jesus. Und damit wirst du auf Null geeicht. Und jetzt stimmt die Eichung. Und diese Eichung heißt Demut. Und an diesem Punkt merke ich, wie weit ich entfernt bin von einem angemessenen Dienst in der Gemeinde. Und von diesem Punkt der Demut, von diesem Nullpunkt an, kann ich jetzt alles messen in meinem Leben. Wenn du dich mit Christus vergleichst, dann bekommst du ein Geschenk. Und dieses Geschenk heißt Demut. Und dieses Geschenk ist für dich und dieses Geschenk ist auch für deine Geschwister in der Gemeinde. Und es tut allen gut. Und wenn du nicht da anfängst, dann denkst du von dir nie angemessen, sondern dann bist du immer vermessen. Egal, was du in der Gemeinde machst, Begrüßungsdienst oder Technik oder Stühle richten oder Kaffee servieren, Gemeinde putzen, Gottesdienstleitung oder predigen oder Bibeln verteilen oder die Finanzen verwalten, egal, was das ist, vergleichst du deine Treue, mit wem vergleichst du deine Treue? Mit den Geschwistern oder vergleichst du dich mit Christus? Nicht ich selber bin der Maßstab, nicht die anderen, sondern wir sind Christus Nachahmer. Und deswegen sagt Paulus, wie hat er das Kapitel 10 eingeleitet, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut des Christus. Er sagt, ich schaue Christus ins Angesicht und dann werde ich auf Null geeicht. Und dann sage ich, von dieser Sanftmut Christi will ich jetzt auch lernen. Ein wirklich demütiger Mensch kann sich nicht mehr selber loben. Und mit einem wirklich demütigen und sanftmütigen Menschen kannst du dich auch nicht streiten. Versuch das mal, das wird nicht funktionieren. Denn er wird andere nicht richten. Ich möchte mal folgenden steilen Satz behaupten. Wenn dein Glaube dazu führt, dass du besser von dir selber denkst und schlechter von anderen, dann hast du den falschen Glauben. Wenn du einen Glauben hast, der dazu führt, dass du besser von dir und schlechter von anderen denkst, dann hast du einen falschen Glauben. Der Oswald Chambers schreibt in einem Andachtsbuch: Wenn du im Sommer ein Schaf anschaust, würdest du sagen, dass es weiß ist. Aber wenn du es im Winter vor einem Hintergrund von strahlend weißem Schnee siehst, dann sieht es wie ein Schmutzfleck aus in der Landschaft. Wenn wir uns beurteilen, indem wir uns miteinander vergleichen, fühlen wir uns nicht verdammenswert. Aber sobald Jesus Christus uns gegenübersteht, sein Leben, sein Reden, seine Blicke, sein äußerster Einsatz, fühlen wir uns augenblicklich verdammt. Und wenn ich dann aber gleichzeitig weiß, dass ich errettet bin durch ihn, dann bin ich richtig gepolt. Dann bin ich demütig und dankbar, fühle mich nicht mehr verdammt, aber ich schaue zu meinem Bruder und zu meiner Schwester auf. Welche Selbsteinschätzung hatte denn der Paulus? Ihr habt das vielleicht schon mal gehört. Ungefähr 57 nach Christus hat dann die Korinther geschrieben, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 9, und da schreibt er: Ich bin der Geringste unter allen Aposteln. Da bin ich sehr relaxed bei diesem Satz, gell? Weil Apostel gab es nicht so viele, und da der Geringste zu sein, das würde ich auch noch schaffen. Aber dann 3 Jahre später schreibt er 60 nach Christus an die Epheser, in Epheser 3, Vers 8, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Angenommen, ihr seid alle Christen hier drin, dann seid ihr alle Heilige und dann müsste ich sagen, ja, ich bin der Geringste von euch allen. Und dann wieder 4 Jahre später schreibt dann Timotheus, in 1. Timotheus 1, Vers 15, ich bin der Größte. Und dann denke ich mir, endlich hat er es kapiert, ich bin der Größte. Und dann sagt er, von allen Sündern. Dann dreht er den Spieß um und sagt, alle Menschen auf der Welt sind Sünder und ich bin der Größte davon. Kannst du das ein bisschen nachempfinden? Der Paulus war offenbar, je länger er lebte, sich seiner Sünde immer klarer bewusst. Paulus, der Kleine, wird immer kleiner und Christus wird in seinem Leben immer größer. Und wenn wir das einerseits bei den Liedern singen, da tun wir es ja, dann wünsche ich mir von Herzen, dass sich das im Alltag auch zeigt. Und von dieser Grundeinstellung kann der Paulus jetzt alles andere in seinem Leben angemessen bewerten, auch seinen Erfolg. Ich lese mal Kapitel 12, Vers 11. Es ist ja interessant, die ganzen 4 Kapitel 10 bis 13 zu lesen, weil es geht um das eine Thema. Kapitel 12, Vers 11, ich bin töricht geworden in meinem Rühmen, ihr habt mich dazu gezwungen. Der Paulus hat was getan, das was er eigentlich gar nicht wollte. Er hat sich gerühmt und hat gleichzeitig immer wieder Ironie mitspielen lassen. Denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich dem bedeutenden Apostel in nichts nachstehe. Und jetzt kommt wieder so ein steiler Satz, wenn ich auch nichts bin. Und der Paulus sagt es nicht einfach nur. Das ist keine fromme Floskel, ich bin nichts, ich kann nichts. Er weiß es, dass ich ohne Christus nichts bin. Es gibt im Philipperbrief auch den Satz, wo Paulus, ich weiß nicht, ob ich es auch im Stegreif noch kann, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Jetzt setz mal für Christus irgendwas anderes ein, was dir vielleicht das Wichtigste ist. Mein Partner ist mein Leben und Sterben. Ist das dann noch Gewinn? Nee, dann wäre Sterben Verlust. Oder setz ein Gesundheit. Gesundheit ist mein Leben und Sterben ist mein Verlust. Das funktioniert nur bei Christus. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich habe jetzt schon Christus, aber wenn ich sterbe, dann bin ich ganz bei ihm. Ich selber bin nichts, aber Christus ist alles. Vers 13 bis 16, den letzten Punkt noch, den mache ich kürzer. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Denn wir strecken uns nicht zu weit aus, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Wir sind ja auch mit dem Evangelium von Christus bis zu euch gekommen. Das ist schon etliche Jahre her, als der Paulus nach Korinth gekommen ist. Wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund der Arbeiten anderer. Wir haben aber die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen, unserem Wirkungskreis gemäß, um das Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkünden und uns nicht im Wirkungskreis eines anderen Ruhm zu holen, wo die Arbeit schon getan ist. Ich gehe jetzt auf die Verse nicht ganz konkret ein, aber eine Sache, die wir hier sehen: Gott setzt den Maßstab, das heißt, er versetzt uns in die richtige Grundeinstellung, aber er setzt uns auch den Wirkungskreis. Das heißt, er gibt uns die Gaben, die wir brauchen, und er gibt uns damit dann auch noch ein Aufgabenfeld, ein bestimmtes, begrenztes Feld, in dem du dann deine Gaben entfalten darfst. Und das ist wahrscheinlich für die meisten von euch hier in der Gemeinde, oder? Der Herr gibt uns Vollmacht zum Bauen, aber er gibt uns dann auch das Grundstück, auf dem wir bauen dürfen. Und innerhalb dieser Gaben und innerhalb dieses Wirkungskreises darfst du dann auch staunen, was Gott durch dich wirkt. Und so kann der Paulus sagen: Schaut doch, nach dem Maß, das Gott uns gesetzt hat, sind wir bis zu euch nach Korinth gekommen. Das könnten wir jetzt alles nachlesen in Apostelgeschichte 18. Und habt ihr die Apostelgeschichte gerade hinter euch in der Predigtreihe. Der Paulus ist dorthin gekommen, hat als Zeltmacher gearbeitet bei Aquila. Dann hat er jeden Sabbat in der Synagoge gepredigt, dann wurde er aus der Synagoge rausgeschmissen. Dann hat er weiter gepredigt im Haus von Justus. Dann kam eigenartigerweise gerade der Synagogenvorsteher zum Glauben und etliche andere aus Korinth. Und dann war Paulus entmutigt und hat ihm Gott einen Traum geschenkt und ihn ermutigt, doch weiter in Korinth zu bleiben. Und dann durfte er 1,5 Jahre dort in Korinth wirken. Und Paulus sagt: So hat Gott durch mich gewirkt. Er hat mir diesen Wirkungskreis zugemessen, obwohl ich nur ein begnadeter Sünder bin. Erster Korinther 15,10: Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Das ist die Realität. Und ich glaube, wenn du diese Realität nicht irgendwie da programmiert hast, dann wirst du nicht glücklich in der Gemeinde. Hast du diesen realistischen Blick für dein Leben? Der Gemeindeleiter hat zu mir vor kurzem gesagt: Ich habe 5 Gemeinden gegründet, und ich habe mir gedacht, irgendwie ist das vermessen. Besser hätte er sagen sollen: Durch Gottes Gnade durfte ich bei 5 Gemeindegründungen dabei sein. Und im Fall von Paulus ist es ja noch schlimmer. 1,5 Jahre wirkt er in der Gemeinde, dann zieht er weg in seiner Missionsreise, und dann kommen plötzlich ganz schnell andere Pseudo-Apostel, setzen sich in die Gemeinde rein und schmücken sich jetzt mit fremden Federn. Und sie tun so, als ob das ihr Wirkungskreis und ihr Aufgabenfeld ist, und denunzieren den Paulus und heben sich selber hervor. Und Paulus sagt: Nein, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Und Paulus sagt jetzt hier: So wie die das machen, das ist nicht unsere Art. Ich werde mich nicht für etwas rühmen, was nicht wirklich Gott durch mich gewirkt hat. Als Christen bleiben wir in dem Kanon, den Gott uns zugemessen hat. Und überleg mal, was dein Wirkungskreis ist, den Gott dir zumisst, mit den Gaben, die er dir geschenkt hat. Was kennzeichnet einen echten Christen? Eine gesunde Selbsteinschätzung. Was kennzeichnet eine gesunde Selbsteinschätzung? Erstens, vergleiche dich nicht mit anderen. Zweitens, beurteile dich angemessen, und zwar nach Gottes Maßstab. Ich weiß nicht, ob es der Hudson Taylor war oder irgendein anderer Missionar, der hatte so einen Bewunderer gehabt, der kam dann am Ende seines Lebens zu ihm und dann sagt er, wie vorbildlich er sich doch für den Herrn Jesus in seinem Leben aufgeopfert hat. Und der Missionar sagt daraufhin, ich habe kein Opfer gebracht. Und der andere fragt, wie, du hast kein Opfer gebracht, wie kannst du sowas sagen? Und er sagt, verglichen mit dem Opfer Christi habe ich kein Opfer gebracht. Und deshalb das dritte und das letzte, rühme Gott und nicht dich selbst. Vers 17, wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Der Bauherr muss gepriesen werden, nicht das Werkzeug. 1. Korinther 1, denn das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott der Welt und nicht das, was und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Das ist ein Zitat aus dem Jeremia-Buch. Und der Paulus geniert sich nicht, dieses Zitat jetzt ein zweites Mal zu bringen im zweiten Korintherbrief. Im ersten hat er schon gebracht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und jetzt im zweiten Brief sagt er es nochmal, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und das ganze Zitat lautet so in Jeremia 9, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und wenn du heute Nachmittag zu Hause bist, in deinem Garten liegst, was ist da noch da in deinem Kopf von diesem Programm? Ich wiederhole es nochmal, damit wir es intus haben, zumindest diese Sätze mitnehmen. Was kennzeichnet einen echten Christen, eine geistliche Autorität? Die Antwort, eine gesunde Selbsteinschätzung. Wie bekommen wir eine gesunde Selbsteinschätzung? Erstens, vergleich dich nicht mit anderen. Das zweite, beurteile dich angemessen, nämlich am Maßstab Gottes. Und das dritte, rühme Gott und nicht dich selbst. Und wenn du diese drei Dinge in deinem Leben beherzigst, dann darfst du mit einem vierten rechnen, nämlich dass Gott dich empfehlen wird. Und das ist Vers 18. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Also wenn du schon eine Empfehlung haben willst, dann soll sie der Herr für dich selber ausstellen. Dann warte, bis der Herr dich empfiehlt. Und an dem Punkt, wo du kein Lob mehr für dich selber suchst, und wenn es dir nur noch um die Ehre Gottes geht, dann wird der Herr anfangen, dich zu empfehlen. Weil dann kann er es tun, ohne dass du stolz wirst. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du das ultimative Vorbild bist für unser Leben. Herr, und du weißt, dass uns ständig in dieser Welt irgendein Maßstab aufgedrückt wird, woran wir uns beurteilen, durch Filme, durch Nachrichten, durch irgendwelche, vielleicht auch manchmal Predigten. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir uns nivellieren lassen, dass wir uns ausrichten lassen, Herr, auf deine Person, dass wir dich anschauen, wie du bist und staunen, Herr, wie herrlich und wie milde, wie sanftmütig und wie vollmächtig und wie ausgewogen du bist in allem, was du tust.
Und du bist heute der gleiche noch wie damals. Und ich möchte dich bitten, dass wir weniger über uns staunen, auch nicht über unsere Programme, die wir stemmen in der Gemeinde, sondern dass das Staunen dir allein gehört. Und so bitte ich dich um deinen Segen auch für diese Woche. Amen.